Ja, ich habe Norbert zwei Lieder vorgeschlagen. Das eine, was wir gerade gesungen haben, habe ich im Nachhinein gedacht, was passiert, wenn wir das in Erkenschwick singen? Man kann natürlich auch das ein bisschen, man kann auch sagen, die Sach sind dein, dann haben wir beide mit einbezogen. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Lied. Ich singe das immer wieder sehr gerne. Ich habe was mitgebracht. Das ist, klingt am Anfang jetzt so ein bisschen wie Telekolleg oder so, oder Konfirmandenstunde, aber das ist nur kurz am Anfang. Und weil ich irgendwie falsch gedacht habe, ich dachte immer noch, der Beamer zeigt nach hier, aber er zeigt nach da und das kam mir heute Morgen erst und deswegen, also jetzt gibt's nicht Beamer, jetzt gibt's Oldschool. Ihr müsst da auch nicht allzu viel lesen drauf. Das ist so eine Karte, wie man sie unter anderem in manchen Bibelausgaben findet. Ja? Ich fand das schon früher mal ganz spannend, auf den Karten zu gucken, wo liegen denn die Städte und alles und hin und her. Aber das muss ja jetzt nicht jeder spannend finden, Landkarten anzugucken, weiß ich nicht. Ich will euch heute mit auf eine Reise nehmen und damit ihr ungefähr wisst, wo das alles lang geht, wir machen jetzt 1200 Kilometer gleich, ja, habe ich gedacht, wir gucken mal. Also hier kann man so ein bisschen das östliche Mittelmeer erkennen, ja. Dann wissen wir, hier ist so Israel heute, das war da damals nicht. Und hier, das da ist irgendwie alles heute Türkei, dann ist da drunter Syrien, hier ist irgendwo der Irak. Ja, zwischendrin noch ein bisschen Jordanien. Wir starten hier unten in der Nähe vom Persischen Golf. Der hieß früher auch noch nicht so. Und das kann man jetzt da hinten nicht mehr erkennen. Der war damals viel größer. Da war viel mehr. Mehr. Ja, egal. So, die Reise geht im sogenannten Zweistromland bis hier oben ungefähr. Das sind die 1200 Kilometer. Zweistromland. Manch einer hat es in der Bibel schon mal gelesen oder gehört, Euphrat und Tigris, oder wir haben es aus den Nachrichten gehört. Viele der Landschaften waren in den letzten Jahren immer wieder in den Nachrichten, meistens mit nicht so schönen Mitteilungen. Und wenn ich jetzt einen Namen nenne oder zwei Städtenamen, dann bei manchen wird es dann gleich klingeln, die wissen dann gleich, um wen es geht. Ne? Die anderen, die noch überlegen, ist nicht schlimm, ich erzähle das dann gleich. Hier unten ist eine Stadt, die hieß damals Ur. Da ist heute eigentlich nicht mehr viel, außer Ausgrabungsstätten. Aber da komme ich jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen mit den Ausgrabungsstätten. Diese Stadt Ur, das ist jetzt Wikipedia, ja, nicht, dass ihr denkt, ne, Wikipedia. Diese Stadt Ur, die gibt es schon ungefähr seit 4000 vor Christus. Bis dahin reichen die nachvollziehbaren Anfänge dieser Stadt zurück. Die Geschichte, die wir gleich betrachten, aus dem ersten Mosebuch, die ist in etwa zu Beginn des zweiten Jahrtausends vor Christus, also 1900 irgendwas vor Christus, anzusiedeln. Davon geht man so in etwa aus. Ist also schon ein Weilchen her. Und das, was ich gerade sagte, ist nicht ganz unbedeutend. Die Stadt hatte einen Hafen, die lag wirklich am Meer und dann ging es über den Persischen Golf Richtung Indien. Und dorthin und über diese Handelsrouten, meistens über das Zweistromland in Richtung Nordwesten, kam man dann auch bis zum Mittelmeer und da wieder runter Ägypten, Nordafrika. Ur hatte ausgedehnte Handelsbeziehungen. Dadurch war die Stadt insgesamt sehr reich, sehr wohlhabend, den Menschen ging's gut. Die lebten ihr Leben. Es gab damals in der ganzen Region, die heißt Mesopotamien, das steht jetzt auch wieder auf der Landkarte, gab es einen Mondgott. In Ur hieß der Nanna, der hatte in anderen Gegenden andere Namen. Das war aber immer so in etwa das gleiche Schema. Der hatte eine Frau, der hatte Kinder, die waren dann für verschiedene Sachen, die das menschliche Leben betrafen, zuständig. Der wurde dort verehrt und man hat natürlich ihm einen Tempel gebaut, genauer gesagt einen gestuften Tempelturm. Das nannte sich oder nennt sich Zikkurat, derer gab es mehrere. Und wer in der Bibel den Turmbau zu Babel kennt, da vermutet man, dass das eben so ein Tempelturm war. Die unterste Stufe von so einem Tempelturm hatte schon 11 Meter, also das war alles recht groß angelegt. Um das Zikkurat, um diesen Tempelturm herum, gab es weitere bedeutende Bauwerke. Wie das so ist, die Herrscher, die Könige, die haben sich da tolle Paläste hingesetzt, haben natürlich auch für den Tod quasi vorgesorgt. Es gab also riesen Grabanlagen drumherum. Es gab natürlich auch normale Stadtviertel. Aber es war eben, wie gesagt, eine wohlhabende, eine bedeutende Stadt. Die Menschen waren sich dessen auch bewusst. Sie wussten, dass es ihnen gut geht, dass sie ein ordentliches Leben haben und da passte alles zusammen. Ja, die Verehrung dieser Götter, das hatte natürlich eben auch den Aspekt, dass man so wusste, irgendwie irgendwas Höheres kümmert sich um uns, muss sich um uns kümmern. Und in dieser Stadt lebte dann eben jener Mensch, die meisten, wie gesagt, haben jetzt schon gedacht, ja, kennen wir alles von früher aus der Kinderstunde, Abram. Am Anfang hieß der ja Abram. Erst eine ganze Weile später gibt Gott ihm den Namen, unter dem wir ihn dann meistens bezeichnen, Abraham. Abram. Ich will mal versuchen, bei Abram zu bleiben. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ihr dürft mir das dann nachher sagen. Der wird uns am Ende von 1. Mose 11 mit seiner Familie vorgestellt. Sein Vater Terach kam aus Gründen, die hier nicht erwähnt werden, auf den Gedanken, wir ziehen in das Land Kanaan. Das ist dieser Streifen Israel und noch ein bisschen mehr eben am östlichen Mittelmeer entlang. Wir ziehen nach Kanaan. Da kamen sie aber nicht hin. Sie kamen nur in den Bereich der heutigen Südtürkei, Türkei, Syrien, so das Grenzgebiet, nach Haran. Haran, das war dann quasi auch der nördliche Zipfel von Mesopotamien. Auch eine bedeutende Stadt. Und da wurden sie sesshaft und blieben da. Da gab es auch wiederum den Mondgott samt Familie. Und dort hieß der dann nur anders, macht aber nichts. Und dort mitten in der mesopotamischen Götterwelt spricht der lebendige, der allmächtige Schöpfer, der eine Gott. Der eine wahre Gott zu Abram. Und jetzt lese ich aus 1. Mose 12 die ersten 4 Verse. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir durch dein Wort und wir danken dir, dass du auch heute noch da durch zu uns redest. Danke für deinen Geist, der uns hilft, es zu verstehen. Und wir bitten dich, dass du uns dafür bereit machst. Amen. Lot, den habe ich gerade vergessen. Das ist dann der entscheidende Verwandte, sein Neffe, der mit ihm gezogen war oder dann hier mit ihm zieht. Der Vater seines Neffen, also der Bruder von Abram, Haran heißt er auch, genau wie die Stadt, der war schon verstorben und Abram kümmerte sich dann um die Verwandtschaft. Ich habe 5 Punkte, aber keine Sorge, die sind jetzt nicht so lang. Das kann man verkraften, auch in einem Abendmahlsgottesdienst. Am Anfang steht Gottes Reden. Das ist in der Bibel eigentlich fast immer so. Wenn wir die Bibel vorne aufschlagen, da steht, und Gott sprach, und da passiert etwas. Es wurde, ja, da entsteht etwas. Wenn Gott spricht, dann ist das nicht einfach nur eine Mitteilung, eine Information, eine bloße Rede, sondern wenn der Schöpfer redet, dann entsteht Leben. Durch Gottes Reden ist die ganze Welt, alles, was wir sehen, was wir kennen, ist durch Gottes Reden entstanden. In einer Gesellschaft, die sich eben durch den gerade erwähnten Turmbau zu Babel und vorher eigentlich auch schon diese Sintflutgeschichte mit Noah, die sich komplett von Gott abgewandt hat, von ihrem Schöpfer, die ihn gar nicht mehr kannten, die sich der Anbetung dieses Mondgottes, und dann gab es dann noch jemanden für die Sonne, fürs Wetter und so weiter, die sich der Anbetung der Schöpfung zugewandt hatte, da spricht Gott einen einzelnen Menschen an. Und dadurch entsteht auch wieder was. Es entsteht vor allem Glauben. Und das ist bis heute nicht anders. Da, wo Gott redet, wo Menschen das schöpferische Reden Gottes hören, da entsteht im Leben eines Menschen Glauben. Also gilt das auch für jeden von uns. Am Anfang deiner Geschichte mit Gott steht die Initiative Gottes an dir und mit dir. Gott spricht dich an. Er lädt dich ein. Er fordert dich auf. Und er macht dir dann sicherlich nicht mit einem Schlag, aber so nach und nach deutlich, wie er sich das Leben mit dir, wie er sich dein Leben vorstellt. Wie er sich diese vertrauensvolle Beziehung, die er gerne mit dir haben möchte, denkt. Gott, der Schöpfer, redet, er ruft, damit wir leben können. Ein Leben, das es nur bei ihm gibt und das er für uns bereit hat. Das war schon der erste Punkt. Aber der war auch der kürzeste. Der zweite, dieses Leben mit Gott steckt voller Risiken. Ich habe das schon vor vielen Jahren begriffen. Man möchte den Menschen sagen, ne, komm zu Jesus und alles wird schön, aber ich glaube, alle unter uns wissen, dass das nicht stimmt. Ne? Ja, aber keiner von uns würde sagen, komm zu Jesus und die Probleme fangen an. Ne? Das ist nicht werbewirksam. Und das wissen nicht nur Marketing-Fachexperten. Nein, ein Leben mit Gott steckt voller Risiken, weil es hat immer etwas damit zu tun, dass ein Mensch Altes hinter sich lässt. Überzeugungen, Gewohnheiten, Ansichten, bestimmte Handlungsweisen. Das heißt, der Glaube an Gott, das Leben mit Gott, bedeutet ein Aufbruch aus all dem, was uns vertraut ist. Rausgehen aus all dem, von dem wir denken, es gibt uns Halt und Sicherheit. Das war eben hier für Abraham ganz sicherlich dieser Kult um den Mondgott. Diese Reise von Ur, da unten im Süden des Irak, rauf Richtung Norden ans andere Ende des Zweistromlandes, das war ein Ortswechsel, das war eine lange Reise, das hat eine ganze Weile gedauert. Aber die ganze Familie, also Terach und so weiter, die kamen in Verhältnisse, die ihnen einigermaßen vertraut waren. Sie kamen aus einer beträchtlichen Stadt, kamen wieder in eine Stadt, die gleichen Gottheiten, das gleiche gesellschaftliche Drumherum. Also eigentlich alles so hübsch. Ne? Ach, hier ist nett, hier bleiben wir. Das ist so mein Gedanke, warum die dann nicht weitergezogen sind. Ne? Die waren damals auch schon irgendwie so ein bisschen bequem. Ich gehe davon aus, dass die ganze Familie tatsächlich den Mondgott und drumherum all die anderen verehrt hat. Das war nämlich damals üblich. Und jetzt wird Abraham von Gott angesprochen. Gott sagt, mach dich auf, verlass alles, geh. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ja, wie ist das jetzt genau abgelaufen? Wie hat Abraham Gottes Reden wahrgenommen? In einer Welt, die so von Göttern, von Götzen dominiert wird. Das passiert jetzt öfter, wenn man die Bibel liest. Da steht keine Antwort auf diese Frage. Ich sage mir dann immer, ja, dann ist es auch nicht ganz so wichtig. Nicht so wichtig, dass wir das wissen. Wichtig ist eine andere Sache, die betont die Bibel oder der Text hier besonders. Nämlich, dass Abraham das hört, dass er Gott vertraut. Und dass er gehorcht und sich auf den Weg macht, das wird erwähnt. Und wenn man dann weiterliest, auch im Neuen Testament, wo diese Sachen auftauchen, genau das betonen die Schreiber in den neutestamentlichen Schriften auch immer wieder. Abraham vertraute Gott. Und das setzt ihn in Bewegung. Und er ist der Einzige. Er nimmt seinen Neffen mit, seine Frau und offensichtlich auch noch ein paar Angestellte. Aber er ist derjenige, der gehorcht, der den alten Götterkult hinter sich lässt und sagt, jawohl, ich will diesem einen Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer, will ich vertrauen. Und damit stellt er sich bewusst gegen alle Traditionen, gegen alle Gepflogenheiten. Das ist mit dem christlichen Glauben heute nicht anders. Wer an Gott glaubt, wer Jesus Christus, dem Sohn Gottes, vertraut, der steht in einem total krassen Gegensatz zu all dem, was das gesellschaftliche Leben ausmacht. Egal, wo wir gerade sind oder wo wir uns gerade aufhalten. Es ist kein Geheimnis. Die meisten Menschen glauben nicht an den Gott der Bibel. Sie sind höchstens irgendwie religiös. Religiös sind ganz viele. Und das bedeutet, dass sie sich ihr eigenes Wertesystem, ihre eigene Ideologie, ihr Weltbild selber zurechtbasteln. Es ist ja interessant, dass auch heute noch ganz viele Menschen, genau wie zur Zeit Abrahams, an die Macht der Gestirne glauben, dass das sehr populär ist. Wir kriegen das vielleicht nicht immer gleich so mit. Also ist es auch heute noch ein Wagnis, wenn wir aus dieser Geflogenheit der Menschen ausbrechen, also nicht einfach nur oberflächlich religiös das Ganze gestalten, sondern wenn wir uns ganz bewusst und nach außen hin wahrnehmbar an Jesus Christus orientieren und mit ihm leben. Denn dieser Glaube, der hat immer etwas mit Veränderungen zu tun. Wir hören auf, Dinge zu tun, die für alle anderen irgendwie normal sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht mehr in die modernen Götter. Die heißen heute anders. Da geht es um Macht, Karriere, Geld, Einfluss und ich weiß nicht was noch alles. Und damit bedeutet der Glaube an den Gott der Bibel der Aufbruch aus all dem, was diese Gesellschaft, was die Menschen im Allgemeinen kennzeichnet. Und das bedeutet auch, dass die Menschen begreifen, das ist einfach nicht nur irgendeine spirituelle Variante der persönlichen Lebensgestaltung, um die es da geht. Das ist ja bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es wird ja heute alles Mögliche toleriert. Alles ist gut, alles ist hübsch und nett. Und wenn ich jemandem sage, ich glaube an Gott, dann sagt er, ja, prima. Ich bringe mal ein Beispiel, ohne jetzt weder in die Welt des Sports noch gar in die politische Ebene abrutschen zu wollen. Aber manch einer hat das jetzt beschäftigt mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, ne? Und im Vorfeld gab es ja da diese Sache, wo die beiden türkischstämmigen Nationalspieler da sich mit dem Präsidenten der Türkei getroffen haben. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und dann hat man gefragt, der eine hat sich geäußert, der andere nicht. Und jetzt hat sich auch Mesut Özil geäußert. Der wurde ja schon immer gefragt, warum singt der die Nationalhymne nicht? Als ob der Einzige wäre, der da nicht singt. Aber egal. Dann hat er gesagt, er hat wörtlich auf Englisch geschrieben, dass er zu Allah betet. Und unsere deutschen Journalisten, die machen das immer ganz nett, die sagen, er betet zu Gott, während die anderen singen. Jetzt könnte man überlegen. Das ist so die Frage, habe ich gerade dran gedacht. Ne? Betet er jetzt zu Gott? Zu welchem Gott? Was ist das? Können wir sagen, wir beten zu Gott? Der eine nennt ihn Allah, der andere, was weiß ich. Wenn ich von Jesus rede, dem Sohn Gottes, hat das nichts mehr mit irgendwem anderen zu tun. Glaube ist mit Risiken verbunden. Auch mit dem Risiko der Konfrontation. Ein dritter Gedanke. Glaube bedeutet den Aufbruch aus den vermeintlichen Sicherheiten. Gott sagt zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Familie. Das hatte damals natürlich ganz andere Folgen, als das heute bei uns der Fall wäre. Abraham sollte alles aufgeben, was für sein Leben eben Halt und Schutz und ja, Absicherung bedeutete. Das war die Bedeutung dieses Familienverbandes, sicherlich damals im Alten Orient noch stärker, teilweise dort in den Ländern heute noch ganz ähnlich. Und er sollte die Rechte als Bürger einer befestigten Stadt aufgeben. Als Fremder in eine unbekannte Gegend gehen und dort völlig rechtlos, schutzlos und auf sich alleine gestellt leben. Also wenn Abraham das dann wirklich so an sich ranließ, also den Schutz der Götter, die Absicherung durch die Familie und das ganze gesellschaftliche System aufzugeben, dann muss er es geahnt haben, dass er es mit einem Gott zu tun hat, der über allem steht, der mächtiger ist als alles andere, was er bislang kannte. Und dessen Herrschaft war unbegrenzt, uneingeschränkt. Und dieser Gott gibt ihm die Verheißung, ihm ein Land zu zeigen. Und das war ja die Zusage, ich bin bei dir. Ich gehe mit. Ich sage nicht einfach, da geht's lang, an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen, sondern wir beide machen uns auf den Weg. Heute ist das in den Familien ein bisschen anders. Ich denke da an zwei nahe Verwandte von mir. die sehnen ja geradezu den Zeitpunkt herbei, dass sie dann mal so in die große, weite Welt hinaus können. Gut, bei dem einen geht das jetzt bis nach Holstein, aber immerhin. Na, aber endlich raus aus dem elterlichen Zusammenhang, endlich tun und lassen zu dürfen, ohne dass die Eltern einem dazwischenfunken und ihnen ständig irgendwas erklären und ach, ist ja alles ganz furchtbar. Es scheint irgendwie trotzdem ganz hip zu sein, sagt man heute, glaube ich, den Eltern dann nach wie vor auf der Tasche zu liegen. So viel zum Thema Selbstständigkeit. Ist ja schön, wenn Papa trotzdem noch irgendwo zahlt. Naja, egal. Der Zusammenhalt in den Familien, das war schon eine ganz andere Sache damals im Orient und wie gesagt manchmal heute auch noch. Das wirkt vielleicht für uns, die wir das nicht so intensiv kennen, so, als würde dadurch die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden, aber das empfinden diese Menschen so nicht. Die nachfolgenden Generationen haben sich um die Älteren gekümmert und wussten, die anderen machen das mit uns ganz genauso. Und das nennt man Tradition und Familienverband. Und dann wussten sie, so ist das in Ordnung. Keiner hat sich veranlasst gesehen, das zu verändern. Das war gut. Wenn Abraham dann an dieser Stelle trotzdem Gottes Ruf folgt und die Familie verlässt, ist auch das ein Glaubensschritt. Er setzt alles auf eine Karte. Er lässt das Vertraute los. Und auch das macht den christlichen Glauben im Kern aus. Hören, vertrauen, gehorchen und dann handeln, losgehen, sich in Bewegung setzen. Und deswegen ist Abraham für uns auch ein Vorbild des Glaubens. An Jesus zu glauben, das hat immer auch was mit Hören zu tun. Ich höre das Wort Gottes, ich höre, was er sagt und ich komme dadurch ins vertrauensvolle Handeln. Also Nachfolge, das Stichwort fiel ja gerade auch, heißt ganz konkret den Weg Gottes sehen, den er für dich, für mich, für jeden von uns vorgesehen hat. Vierter Punkt. Glaube bedeutet, den guten Ruf zu verlieren. Ich habe mich im Vorfeld nochmal intensiv mit diesem Text beschäftigt und habe ein paar interessante Sachen gemacht und da merkt man an sich selber auch so ein bisschen, oh, ich habe viel, das nennt man tradiertes Wissen. Das haben wir irgendwann mal gehört, haben das nie verändert und irgendwann denkst du, oh, ist das wirklich so? Also so ging es mir. In manchen Erklärungen zu diesem Text aus 1. Mose 12 findet man so Hinweise, das mit dem Nomadentum in der damaligen Zeit war ja üblich. Ist so ein bisschen mein Kinderstundenbild. Ja? So Abraham zählte und die haben alle so gelebt und so weiter. Ne? Nein, nicht ganz. Deswegen habe ich das gerade so ausführlich betont. Abraham war ein Stadtkind. Ja? Der war das gewohnt, in der Stadt zu leben. Und die Stadtmenschen, denen ging es nicht nur gut, die hielten sich auch für was Besseres als die ganzen Nomaden mit ihren Kamelenzelten und was nicht allem. Das heißt, er hätte von sich aus, von seiner ganzen Gewohnheit sagen müssen, mir geht's gut, das sind die armen Würstchen und ich möchte lieber mein Leben behalten. Und trotzdem gibt er diese ganzen Privilegien auf. Er verzichtet auf alles Ansehen, auf alle Annehmlichkeiten, um dem Ruf Gottes Folge zu leisten. Und das kann man durchaus einen gesellschaftlichen Abstieg nennen. Ohne dass wir uns das jetzt so konkret vorstellen können, was das für ihn damals bedeutet hat. Es gibt im Neuen Testament im Philipperbrief einen Text, der ist vielen gut bekannt. Den möchte ich in dem Zusammenhang mal kurz vortragen. Da geht es auch um einen Abstieg. Da schreibt Paulus von Jesus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das war der Abstieg von Jesus. Wir sagen immer so, Gott kam in die Welt. Nein, er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt und der gab alle Privilegien auf, die er beim Vater gehabt hat. Und wir wissen warum und wir feiern gleich das Abendmahl, um uns genau daran zu erinnern. So, an Jesus zu glauben, mit ihm zu leben, das kann für uns mitunter genau das Gleiche bedeuten. Privilegien aufgeben, Annehmlichkeiten aufgeben. Und wenn ein Christ so lebt, dann kann es passieren, dass nicht nur die Nichtchristen verständnislos den Kopf schütteln. Manchmal sind sogar die eigenen Leute, die sagen, was macht der denn jetzt? Das ist aber ein bisschen extrem. Muss das so sein? Ich wurde erinnert an ein Lied von Manfred Siebald. Da wurde ich 6 Jahre alt, als er das gedichtet hat. Manch einer kennt das, also die Älteren unter uns. Denn allzu viel ist ungesund, so sagte er sehr weise. Und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles gab. Was treibt Menschen dazu, ihren Glauben so zu leben, dass andere das mitbekommen und es nicht nur für ein religiöses Hobby halten? Oh, ich gehe in die Gemeinde, ja prima, ich mache mit Modelleisenbahn. Das ist also, nein, es geht um mehr. Was sagen wir den Menschen über unseren Glauben, was er uns bedeutet? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht unbedingt immer angenehm ist. Als meine Frau und ich im Frühjahr 95, ich sage das jetzt mal ganz fromm, von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben, dass ich meinen Job in der Bank aufgebe und wir nach Marburg ziehen, damit ich da eine theologische Ausbildung mache. Da gehört es ja unter anderem dazu, dass wir das auch unseren Schwiegereltern erklärten. Mein Schwiegervater hat recht deutlich mich wissen lassen, dass er mich nicht so ganz für normal mehr hielt. Ich sage das jetzt mal sehr höflich, ja. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Wochen nicht mit mir gesprochen. Wenn wir dorthin kamen, dann ist er in sein Arbeitszimmer gegangen. Das war keine schöne Zeit. Das hat sich später alles ganz, ganz langsam anders entwickelt. Aber dieser eine Punkt, den will ich jetzt nur mal im Blick hier für uns alle so rücken. Das war schon nicht einfach. Der hat gedacht, ich stürze seine Tochter ins Unglück. Lauter solche Sachen. Ich hatte auch keine passenden Argumente zu sagen, nein, alles wird hübsch. Ich wusste nicht, wie es wird. Gottvertrauen ist keine Ansichtssache. Das ging noch weiter. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Auch meine Arbeitskollegen haben sich ihren Teil gedacht und. Aber wenn du weißt, das ist der Weg, dann gehst du den Weg. Du kannst es auch sein lassen, aber das ist auch nicht gut. Im Gegenteil. Gottvertrauen ist keine Ansichtssache. Das ist nichts, was wir den Menschen so ganz theoretisch vermitteln und sagen, guck mal, so müsste das in etwa funktionieren. Allein der gelebte Glaube macht den Unterschied, was immer das dann für jeden von uns bedeuten mag. Allein der gelebte Glaube. Und deswegen braucht Glaube immer Mut und Entschlossenheit. Ich habe gedacht, den Satz kann ich hier sagen. Glaube ist nichts für Weicheier. Von mir aus auch Warmduscher. Könnt ihr jetzt irgendwie, ne? Nichts für Menschen, die sich irgendwo nur so hinter irgendwas verstecken und verschanzen wollen. Glaube geht Risiken ein, eben auch, ich verliere das Ansehen. Ich verliere meinen guten Ruf, ich werde schräg angeschaut. Jetzt kommt der letzte Punkt und das ist dann das Thema. Die Frage ist ja eigentlich hier, wenn man den Text aufmerksam liest und hört, wo geht's denn eigentlich hin? Also die Abrahams Geschichte kennen, die wissen ja klar, so ne, hin und her und dann ist er nach Kanaan gekommen und so weiter. Ja, das steht da aber noch nicht. Ich will dich in ein Land führen, das ich dir zeigen will. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Also, mach dich auf, geh los, pack deine 7 Sachen. Aber du weißt nicht, wohin. Du weißt auch nicht, wie lange. Du weißt auch nicht, was dich da am Ziel erwarten wird. Abraham hat keine Möglichkeit, eine sachlich begründete Entscheidung zu treffen. Also auch wieder so eine Sache, die für uns in unserem Leben relativ normal ist. Wir wägen Fakten ab und so weiter und so fort, für und wieder. Ist manchmal auch ganz gut. Aber in so einer Situation spart Gott das einfach mal aus. Mach dich auf den Weg. Da vorne erstmal gerade. Er weiß nicht, ob er die nötigen Mittel dafür hat, ob seine Kräfte reichen und so weiter. Das Einzige, was Gott ihm verspricht, ist eben, ich gehe mit dir und ich bringe dich an das Ziel. Und dann kommt aber der Punkt, der wirklich wichtig ist. Und ich habe ja gesagt, die wichtigen Dinge stehen immer da. Die anderen lassen die Schreiber aus der Bibel, warum auch immer, weg. Du sollst ein Segen sein. Also indem du dich aufmachst, ich bin bei dir, das ist ja schon Gottes Segen. Wenn Gott sagt, ich bin bei dir, ist das sein Segen. Und du sollst ein Segen sein. Es geht also eigentlich gar nicht um Abraham, es geht auch nicht um seinen Glauben, sein Vertrauen. Das wird ja im Laufe der ganzen Geschichte immer und immer wieder quasi auf die Probe gestellt. Nein, Gott sagt, indem ich dich segne und indem du losgehst, wirst du ein Segen sein für andere. Das ist der Zweck der ganzen Reise. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Dieses Volk soll gesegnet sein. Gott hat seine ganze Liebe und Fürsorge seinem Volk geschenkt, immer und immer wieder. Und am Ende kam aus diesem Volk der Messias hervor. Und damit kommt Gott zu seinem Ziel. Durch ihn sind wir alle gesegnet, sollen gesegnet sein und sollen für andere zum Segen werden. Gott will das, was vorher passiert ist, diese Turmbaugeschichte, alles in alle Richtungen zerstreut, alles fern von Gott, das ist das Ziel der Abrahamsgeschichte, mit Jesus alles wieder zu sich zu holen. Natürlich wollen das nicht alle, aber trotzdem ist es Gottes Ziel. Bei uns hat Gott das Ziel erreicht. Da, wo wir sein Reden gehört haben, wo wir uns ihm anvertraut haben, wo wir mit ihm leben. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er ihnen damals gesagt, ich sende euch zu den Menschen, um das Evangelium zu predigen. Und dann sagte er ihnen, dass das durchaus unangenehm werden kann. Er sagte, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann spricht er von juristischen Konsequenzen, er spricht von Verfolgung, sogar von Hinrichtung. Und trotzdem der Auftrag, behaltet das, was ihr von mir empfangen habt, behaltet meine Liebe nicht für euch, sondern geht hin und gebt es weiter. Und dann, nach Pfingsten erfüllt vom Heiligen Geist, da sind die losgezogen, da hat die nichts mehr gehalten. Man kann wirklich sagen, die brannten für Jesus. Und über ihre unmittelbare Umgebung hinaus kamen sie dann bis an die sprichwörtlichen Enden der Erde. Es geht nicht für uns darum, dass wir heute 1200 Kilometer reisen oder noch mehr. Wir müssen nicht nach Taiwan oder Indien, auch wenn das sicherlich sinnvoll ist, wenn das jemand macht. Es geht nicht darum, dass jeder Einzelne jetzt so eine bestimmte Laufbahn als Missionar oder Evangelist einschlägt. Aber es geht bei jedem von uns ausnahmslos darum, dass wir bereit sind, gewohnte Lebensumstände aufzugeben, wenn Gott uns ruft. Dass wir sagen, okay, ich will nur dir vertrauen. Vermeintliche Sicherheiten loslassen. Zum Segen werden. Was bedeutet das konkret für dich? Zunächst mal, Gott kommt in unser Leben, will in unser Leben kommen und das ist Segen. Seine Gegenwart ist Segen. Gott ist da. Er ist bei uns, er lebt durch seinen Geist in uns. Wenn wir dann als Gesegnete zu anderen Menschen gehen, dann bringen wir Gott zu ihnen, dann bringen wir den Segen Gottes zu ihnen. So war das damals und so ist das heute. Also wenn Gott dich anspricht, dann stehst du vor einer Entscheidung. Und wenn wir die Bibel durchlesen, stellen wir fest, da gab es immer so Menschen, die haben sich mal so, mal anders entschieden. Mose hat angefangen, mit Gott zu verhandeln. Der hat tatsächlich versucht, Argumente herbeizuführen, warum Gott jetzt jeden Dritten, aber nur nicht ihn, auswählen sollte. Machen manche heute auch noch. Oder Jona, der ist direkt in die andere Richtung gelandet und dann kam die Sache mit dem Fisch und so weiter. Ja, also es gibt immer so ein paar Ausreißer. Es gibt immer wieder auch Leute, wenn wir die Bibel durchgehen, ne, die sind nicht perfekt, die haben Fehler, die machen so einen Bockmist, Entschuldigung. Ja. Aber im Grunde genommen sind die so wie wir. Und trotzdem sagt Gott, nein, ich bin bei dir, wir gehen los. Es gibt so viel Mutmachendes, auch in den schwierigen Berichten der Bibel, so dass wir wirklich bei Gott alle Ängste, alle Sorgen, alles Zweifel loswerden können und sagen können, jawohl, dir alleine will ich vertrauen. Aber das entscheidest du für dich. Da kann ich hier noch so viele nette Worte vorne formulieren. Das ist jetzt erstmal ein netter kleiner Gedankenanstoß. Aber du musst das für dich entscheiden, heute, morgen, in der nächsten Zeit. Wo geht meine Reise hin? Kann Gott mit mir zu seinem Ziel kommen? Lass ich mich hineinnehmen in diese große Aktion Gottes, die mit Abraham einen gewissen Startpunkt hatte und die ihr Ziel in Jesus gefunden hat. Wo wirst du anderen zum Segen? Amen. Manch einer wird sich denken können, welches